Herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Das Finale, die letzten Tage dieser Erde. Und genau darum soll es auch gehen. Wir wollen uns mit den letzten Tagen dieser Erde beschäftigen. Was passiert eigentlich von heute an in der Zukunft? Und wie sieht die Endzeit aus? Was sind diese letzten Tage? Was wird uns da begegnen? Was erwartet uns noch? Und das wollen wir in den nächsten Kapiteln gemeinsam studieren. Wir wollen gemeinsam einmal durch die Zeit des Endes gehen. Wir werden das anhand von so einem Zeitstrahl machen, indem wir Kapitel zu Kapitel einordnen werden. Wir wollen beginnen mit den Zeichen des Endes und gucken uns zunächst mal unseren Zeitstrahl an. Es wird also so aussehen, dass wir hier auf diesem Zeitstrahl alle unsere wichtigen Punkte eintragen, sowie Meilensteine, an denen wir uns von Vortrag für Vortrag langhangeln werden und schauen, was uns in Zukunft erwartet. Nun, wenn wir über die Zeit des Endes sprechen, müssen wir uns fragen, wann beginnt eigentlich diese Zeit des Endes? Und die Zeit des Endes nach der Bibel beginnt, wenn die 1260 Jahre vorbei sind, die wir aus dem Buch Daniel kennen. Nun, diese 1260 Jahre enden mit dem Jahr 1798. Also wollen wir auch da unsere Vortragsreihe beginnen, im Jahr 1798. Das soll unsere erste Markierung sein auf unserem Zeitstrahl. Und von da aus wollen wir loslaufen. Nun, bevor wir uns die ersten Bibeltexte angucken und auch die ersten Zitate von Schwester White, wollen wir gemeinsam mit einem Gebet starten und den Herrn bitten, dass sein Heiliger Geist uns durch diese Vorträge begleitet. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass wir gemeinsam studieren dürfen. Danke, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst, in der Prophetie Zukünftiges zu sehen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass dein Heiliger Geist bei uns ist und dass du uns hilfst, dass wir alles in rechter Weise verstehen, zu deiner Ehre. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun schauen wir uns mal das erste Zitat an. Wir finden es in Markus 13, Vers 32. Hier sagt Jesus: Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Wir haben keine genauen Zeitangaben über die Wiederkunft Jesu. Wir wissen nicht genau, wann er wiederkommt. Christus hat uns das nicht verraten, aber Christus hat uns etwas gesagt, nämlich, dass wir etwas erkennen können, wenn die Zeit nahe ist. So sagt Christus hier in Matthäus 24 und wir lesen Vers 32 und 33. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Also so wie wir in der Natur erkennen können, dass der Sommer kommt, weil die Bäume jetzt ihre Blätter treiben und die Früchte hervorkommen, so können wir auch erkennen, dass wenn sich Dinge in der Zeit ereignen, wenn bestimmte Dinge eintreffen, dass die Wiederkunft Jesu nahe ist. Nun, was sind diese Dinge, die da eintreffen? Dinge, die uns Zeichen geben sollen, die andeuten, dass Christus nahe vor der Tür steht. Was für Zeichen könnten das sein? Nun, Christus spricht hier in Matthäus 24, in den Versen 6 bis 8 davon. Und da sagte: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Nun, Christus spricht hier von Kriegen und Kriegsgerüchten, also ein Gerücht. Also es wird behauptet, da ist ein Krieg, aber da ist eigentlich gar keiner. Es ist ein Kriegsgerücht. Aber wir werden auch von Kriegen hören. Es wird Kriege geben. Nun, heute, in heutigen Tagen, wenn wir uns umgucken, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, sowas haben wir alles. Kriege haben wir auch. Kriegsgerüchte gibt es auch ganz viele auf der Welt. Interessanterweise heißt es hier, dass sich die Heidenvölker gegeneinander erheben werden. Also gottlose Nationen. Nun, wer bringt eigentlich die Kriege hervor zurzeit? Was sind das für Nationen? Interessanterweise gibt es da ein Zitat von Schwester White, das wollen wir hier mal gemeinsam lesen. Es heißt hier in dem englischen Buch That I May Know Him auf Seite 211: Krieg und Blutvergießen wird von den Nationen vorangetragen, die behaupten, christlich zu sein. Nun, die Nationen, die behaupten, christlich zu sein, die bringen den Krieg voran. Was sind das für Nationen? Wer bringt heute den Krieg voran auf der Welt? Welche Nation führt heute denn die meisten Kriege? Ohne Zweifel die Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA ist heute die Nation, die die meisten Kriege parallel führt. Und ist es eine christliche Nation? Nennt sie sich christlich? Ja, sie nennt sich christlich. Sie behauptet, christlich zu sein, aber sie ist eigentlich eine heidnische Nation. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben. Interessanterweise in dem Fall hier, das sind die Heidenvölker, die behaupten, christlich zu sein. Es ist also schon ein Zeichen des Endes, das wir hier sehen. Die meisten Kriege auf der ganzen Welt werden von den christlichen Nationen geführt und vorangetragen. Nun, noch etwas wird vermehrt vorkommen in den letzten Tagen. Wir lesen das hier in Manuscript Release. Hier heißt es, Krankheiten werden Tausende umbringen. Das ist ein Zeichen für die letzten Tage. Christus hatte davon gesprochen und Christus hatte gesagt, dass am Ende Seuchen auftreten werden und viele werden darunter leiden und es wird viele umbringen. Und das lesen wir auch hier bei Schwester White. Krankheiten werden Tausende umbringen. Das ist der Zusammenhang, den sie hier schreibt von den letzten Tagen. Heute treten vermehrt Krankheiten überall auf. Immer wieder neue Erreger, neue Viren, neue Bakterienstämme tauchen auf. Und immer wieder müssen wir versuchen, irgendwie dagegen zu kämpfen. Und diese Krankheiten vermehrt zum Beispiel auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. So viele neuartige, seltsame Krankheiten, die wir gar nicht kennen. Sie tauchen immer wieder auf, Erreger verändern sich, müssen anders behandelt werden, tausende Menschen sterben. Das ist das, was wir heute erleben in der Zeit. Aber es ist noch nicht das Ende. Das sind die Zeichen des Endes und wir gehen darauf zu, aber das Ende ist es noch nicht. Nun, wie macht der Teufel das eigentlich? Wie treibt er die Zeit so voran? Wie werden Krankheiten ausgebreitet? Christus sprach von Kriegen, er sprach von diesen Krankheiten, aber er sprach auch von Naturkatastrophen. Wer ist der Teufel in der Lage, Naturkatastrophen herbeizuführen? Schauen wir uns mal dieses Zitat von Schwester White an. Großer Kampf auf Seite 590. Satan wirkt auch durch die Elemente, um seine Ernte, die unvorbereiteten Seelen, einzusammeln. Er hat die Geheimnisse des Laboratoriums der Natur studiert und er setzt seine ganze Macht da rein, um die Elemente zu beherrschen, soweit Gott es zulässt. Und der Teufel versucht, die Elemente zu beherrschen und dafür studiert er die Natur. Er versucht zu verstehen, wie funktionieren die Kreisläufe der Natur? Wie kann ich darauf Einfluss gewinnen? Ist es möglich, Erdbeben zu erzeugen und dadurch Flutwellen auszulösen? Ist es möglich, die Winde zu beherrschen? Ist es möglich, Regen und Trockenheiten zu erzeugen? Wenn er das schafft, dann ist er in der Lage, große Bedrohungen auf die Welt zu bringen. Viel Leid über Völker zu bringen. Und Ellen White sagt, der Teufel studiert die Natur und er versucht, sie irgendwie zu beherrschen. Er wird bestimmt auch Menschen dazu benutzen, das herauszufinden. Und Menschen dazu benutzen, die Naturgewalten irgendwie gegen Menschen einzusetzen. Nun, das ist das, was wir in den letzten Tagen erleben. Und das ist das, was wir vielleicht auch heute schon sehen. Und wir lesen Testimonies 8, Seite 28. Hier heißt es, im Deutschen übersetzt, die Gesetzesübertretung hat ihre Grenzen fast erreicht. Chaos herrscht in der Welt und weltweiter Terror bedroht bald die gesamte Menschheit. Das Ende ist nah. Ein Chaos beherrscht fast die gesamte Welt. Ist das so? Nun, allein in Deutschland erkennen wir schon, dass sehr viel durcheinander gebracht wird. Heute ist ein Chaos. Wir haben zum Beispiel in Deutschland wie viele offizielle Geschlechter? Vor einigen Monaten waren es noch um die 20, dann waren es um die 40. Mittlerweile sind es über 60 anerkannte Geschlechter in Deutschland. Die Bibel kennt Mann und Frau. Aber heute ist ein Chaos, ein Durcheinander entstanden. Nun, dann heißt es hier, dass weltweiter Terror bald die gesamte Menschheit bedroht. Nun sind wir da schon. Nun, wir sprechen heute viel von Terror, Terrorismus, Terroranschlägen. Wenn wir die Nachrichten uns anschauen, wie oft wird da gesprochen von Terroranschlägen und wie oft wird dadurch die Welt in Angst versetzt. Nun ist ein typisches Zeichen der letzten Zeit. Wann gab es Terroranschläge in solchem Ausmaß früher in der Geschichte? Sowas gab es nie in dem Ausmaß. Und heute ist es an der Tagesordnung. Täglich hören wir davon in den Nachrichten. Also ein deutliches Zeichen für die letzten Tage. Nun, wir wollen mal gemeinsam die Bibel aufschlagen und Psalm 1 lesen. Dort heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Und hier werden ganz interessante Sachen aufgezählt. Hier wird zum Beispiel der Gottlose genannt und wie der Gottlose verweht wird, wie der Wind die Spreu verweht. Und es heißt hier, dass Sünder in der Gemeinde der Gerechten sind, die dort aber nicht bestehen werden. Es gibt also Sünder in der Gemeinde der Gerechten, diese werden aber wie die Spreu vom Wind verweht. Und das ist etwas, was tatsächlich passieren wird. Das ist etwas, das wir sehen werden, auch in den Gemeinden. Nun in Hebräer 12, Vers 26 und 27 lesen wir Folgendes. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er seine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Und Gott sagt hier, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Also es wird noch etwas passieren im Himmel. Der Himmel wird erschüttert. Der Himmel, ein Symbol für seine Gemeinde. Er wird den Himmel erschüttern. Was wird dann passieren? Es wird dazu führen, dass die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Also seine Gemeinde wird erschüttert werden. Wir hatten das gerade gelesen, es gibt Gottlose zwischen den Gerechten, in der Gemeinde der Gerechten. Diese sollen aber ausgesiebt werden, die sollen verweht werden, wie der Wind die Spreu vom Weizen trennt. Und Gott wird das verursachen. Aber nur die Dinge werden bleiben, die nicht erschüttert werden können. Nun in Daniel 12, Vers 10 lesen wir Folgendes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Nun, schon im Alten Testament, im Buch des Propheten Daniel, wird von dieser Sichtung gesprochen. Es wird eine Sichtung geben. Diese Sichtung heißt es, viele sollen gereinigt und geläutert werden. Die Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Gerechten schon. Es muss diese Sichtung geben in der Gemeinde Gottes. Eine Zeit der Sichtung, um die Spreu vom Weizen zu trennen, den Sünder vom Gerechten. Wir lesen dazu mal Testimonies, erstes Buch, Seite 179. Die deutsche Übersetzung heißt, ich sah, dass wir uns jetzt in der Zeit der Sichtung befinden. Meine Schwester White sagt, selbst zu ihrer Zeit war sie schon in der Zeit der Sichtung. Also die Sichtung ist ein typisches Zeichen für die letzten Tage. Für die Zeit nach 1798, wenn so ein Rütteln in der Gemeinde stattfindet und die Spreu vom Weizen getrennt wird. Und es wird immer stärker zum Ende hin. Wir werden sehen, dass das eins von unseren Zeitlinien auf unserer Grafik ist. Wir gehen mal zu unserer Zeitlinie und schauen uns das mal an. Wir hatten ja gesagt, der erste Zeitpunkt, 1798, von da an beginnt die Zeit des Endes. Und nun die Zeit danach, dieser erste Block, den wir hier sehen auf unserem Zeitstrahl, das nennen wir die Zeit der Sichtung. Das Rütteln in der Gemeinde, wenn die Spreu vom Weizen getrennt wird, wenn der Sünder aus der Gemeinde der Gerechten entfernt wird. Nun, diese Zeit wollen wir uns mal etwas genauer angucken. Was passiert in dieser Zeit der Sichtung? Wodurch wird sie ausgelöst? Und wer wird bestehen? Schauen wir uns dazu mal einige Texte an. Zunächst gehen wir in die Bibel, in 1. Korinther, Kapitel 11 und lesen Vers 18 und 19. Denn erstens höre ich, dass Spaltung unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteien unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Nun schon zu Paulus Zeiten war es so, dass Paulus sagt, es gibt bereits Parteien unter euch. Das ist traurig, aber Paulus weiß auch, es muss so sein. Warum? Damit die Bewährten offenbar werden. Damit der Glaube der Bewährten geprüft wird. Das ist der Grund hier dieser Spaltung und dieser Parteiung in der Gemeinde. Also müssen wir uns nicht wundern, wenn es auch heutzutage in unseren Gemeinden so ist, wenn es dort Spaltung und Parteiung gibt. Die sind dafür da, damit die Bewährten erkennbar sind, damit sie offenbar werden, sagt Paulus. Nun, am Ende wird es immer schlimmer werden. Zu Paulus' Zeiten war es schon da und zum Ende hin wird diese Sichtung zunehmen. Wir lesen mal bei Schwester White in Testimonies im zweiten Buch 282. Da heißt die deutsche Übersetzung: Es ist sicher, dass unter uns eine Abkehr vom lebendigen Gott und eine Hinkehr zu Menschen eingetreten ist, indem man menschliche Weisheit an die Stelle der göttlichen gesetzt hat. Gott wird sein Volk aufrütteln. Wenn andere Mittel erfolglos bleiben, werden Irrlehren eindringen, die eine Sichtung herbeiführen und die Spreu vom Weizen trennen werden. Nun, Schwester White beschreibt hier die Gemeinde zu unserer Zeit. Und sie sagt, unter uns gibt es bereits eine Abkehr vom lebendigen Gott und eine Hinkehr zu Menschen. Und sehen wir das nicht auch schon in unseren Gemeinden, dass ganz oft menschliche Weisheit den Glauben an die göttliche Kraft verdrängt? Wenn wir unsere Pläne machen für die Mission oder unsere Finanzpläne oder solche Dinge, dass wir oft auf menschliche Weisheit setzen anstatt auf Gottes Kraft. Oft blicken wir weg von Gott. Es findet eine Abkehr statt von Gott hin zur menschlichen Weisheit. Nun, sie schreibt hier, dass Gott sein Volk aufrütteln wird. Und wie wird er das machen? Nun, sie sagt, wenn andere Mittel erfolglos bleiben, dann werden Irrlehren in die Gemeinde eindringen. Also falsche, neuartige Lehren kommen hinein. Und die werden verursachen, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Diejenigen, die ihre Bibeln gut kennen, die verbunden sind mit dem Wort Gottes und eine echte Beziehung zu Christus haben, die werden standhaft sein und die werden die Irrlehre als Irrlehre erkennen. Wer aber nicht, wer immer nur mitgeschwommen ist, wer immer nur dabei war, aber nie selber diese Beziehung zu Christus aufgebaut hat, der wird diesen Irrlehren erliegen. Wir lesen mal in Spiritual Gifts, zweiten Buch, Seite 284. Hier heißt es in der deutschen Übersetzung: Die Sichtung wird bald kommen, um die Gemeinde zu reinigen. Also, was ist der Grund dieser Sichtung? Nun, die Sichtung kommt, um die Gemeinde zu reinigen. Nun, die Gemeinde muss gereinigt werden. Warum? Nun, wenn heute Menschen von Christus erfahren und seine Gemeinde suchen und in unsere Gemeinden kommen, dann kann es passieren, dass die Leute hineinkommen, sich umblicken und sagen, das sieht mir gar nicht aus wie die Gemeinde Gottes. Die Geschwister hier verhalten sich gar nicht wie Gottes Gemeinde. Und so sind wir ein schlechtes Zeugnis. Gottes Gemeinde soll aber ein strahlendes Licht sein. Wie eine Stadt, die auf einem Berg ist, nicht verborgen bleiben kann, so soll auch Gottes Gemeinde wie ein leuchtender Stern in dieser dunklen Zeit sein. Dazu muss die Gemeinde aber leuchten und nicht trübe sein innen. Also muss sie gereinigt werden. Das Gottlose muss heraus und das Göttliche, das Volk Gottes, das muss bewährt und offenbar werden. Und so dient diese Sichtung dazu, die Gemeinde zu reinigen. Also die Spreu vom Weizen zu trennen. In Christus kommt bald, auf Seite 124, im ersten Absatz lesen wir: Christus wird bald kommen. In jeder Gemeinde wird ein Reinigungsprozess, eine Aussonderung stattfinden, denn unter uns sind Sünder, die weder die Wahrheit lieben noch Gott ehren. Und Schwester White sagt hier, dass wir in jeder Gemeinde solche Fälle haben. In jeder Gemeinde sind Sünder. Und jetzt muss so ein Reinigungsprozess stattfinden, eine Aussonderung, schreibt sie. Die Sichtung muss kommen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Es sind unter uns Menschen, die weder die Wahrheit lieben noch Gott ehren, also mit ihrem Leben. Sie erkennen die Hoheit Gottes in ihrem Leben nicht an, sind trotzdem in unserer Gemeinde und nennen sich Volk Gottes und sind dadurch ein schlechtes Zeugnis für die Welt und werfen ein schlechtes Licht auf die Gemeinde. Und dadurch wird die Missionsarbeit in der Gemeinde stark geschwächt. Und für die Missionsarbeit, die noch vor uns liegt, das, was wir noch machen sollen, ist es ein großes Hindernis, das so nicht bleiben kann. Wir werden die Missionsarbeit, die in Zukunft auf uns zukommt, nicht bewältigen können, solange dieser Zustand herrscht. Wir lesen 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und Paulus hatte damals gesagt, dass das Lehren in die Gemeinde hineinkommt. Und was für Lehren sind das? Er sagt, Lehren der Dämonen. Nun, etliche werden dadurch vom Glauben abfallen. Das passiert heute tatsächlich in den Gemeinden. Was für Dinge kommen in die Gemeinden heute, wenn wir uns umblicken? Was für neuartige Lehren sind da drin? Wie viele Leute fallen heute ab aufgrund von neuartigen Doktrinen? Wir denken zum Beispiel an die große Frage der Ordination. Oder wir denken an die Frage über Musik. Oder wir denken an den Charakter Jesu, die Person des Heiligen Geistes. All solche Dinge, neuartige Lehren, kommen plötzlich in die Gemeinde und dort müssen sie geprüft werden. Wenn man sie prüfen kann, dann kann man unterscheiden, ist es eine Lehre von Dämonen oder ist es eine göttliche Lehre. Und wenn das hineinkommt in die Gemeinde, dann finden dort Spaltungen statt. Wer seine Bibel gut kennt und wer mit Christus verbunden ist, der wird auf der sicheren Seite sein. Wer aber nicht, der wird von der neuartigen und falschen Lehre hin und her bewegt, wie ein Blatt im Wind. Nun, was für Lehren können das zum Beispiel sein? Wir hatten gerade schon ein paar aufgezählt, aber Schwester White benennt auch eine, und die ist sehr interessant. Sie schreibt in Evangelism auf Seite 224, in der deutschen Übersetzung, der Feind wird falsche Lehren einführen, wie die, dass es kein Heiligtum gibt. Dies ist einer der Punkte, weswegen manche vom Glauben abfallen werden. Also der Teufel wird neue Lehren einführen, zum Beispiel die, dass es kein Heiligtum im Himmel gibt. Und das ist eine furchtbare Lehre, denn unser adventistischer Glaube ist sehr eng mit der Heiligtumslehre verbunden. Nun, wenn es kein Heiligtum im Himmel gibt, dann hat Christus auch nicht das Mittleramt im Heiligtum für uns. Und dann verstehen wir ganz viele Dinge nicht, die heute ganz wichtig sind für uns. Und ist es nicht schon so, dass in vielen Gemeinden das Heiligtum gar nicht mehr unterrichtet wird? Dass viele Geschwister gar keine Vorstellung mehr haben von dem Heiligtumsdienst, der im Alten Testament stattgefunden hat und der heute auch im Himmel stattfindet. Es ist so weit, dass in einigen Gemeinden bereits geleugnet wird, dass es überhaupt ein himmlisches Heiligtum gibt, dass es existiert. Wir lesen in Christus kommt bald auf Seite 126, Absatz 4. Wenn die Sichtung hervorgerufen wird durch den Einzug neuer Lehren, dann gleichen diese oberflächlichen Leser, die nirgendwo verankert sind, Treibsand. Sie geraten in Situationen, die dem Grundton ihrer bitteren Gefühle entsprechen. Nun, hier schreibt Schwester White davon, wenn die Sichtung hervorgerufen wird, wodurch? Durch den Einzug neuer Lehren. Neue Lehren kommen also in die Gemeinde und die verursachen diese Sichtung, die Spaltung. Nun, wer wird dann abfallen? Wer wird dem Satan hier in die Falle tappen? Das sind diejenigen, die die Bibel oberflächlich lesen, die nicht wirklich verankert sind im Wort, die ihr Fundament nicht auf Christus gebaut haben, die zwar die meisten Geschichten der Bibel irgendwie kennen, aber sie nie wirklich selber studiert haben, die ihren Glauben nicht verteidigen können. Sind wir in der Lage, unsere Glaubensfundamente zu belegen, sie zu verteidigen vor anderen? Oder sind auch wir wankelmütig? Wir wissen nicht, warum wir Dinge glauben. Wenn nun neue Lehren hineinkommen, dann können wir nicht unterscheiden, sind es göttliche Dinge oder sind es satanische Lügen. Dann sind wir wie Treibsand. Uns fehlt das Fundament. Wir sind dann wie Blätter im Wind und werden hin und her bewegt von neuartigen, falschen Lehren. Jede Lehre muss geprüft werden, aber dafür müssen wir eine Kenntnis der Bibel haben. In Testimonies 1 auf Seite 181 schreibt sich nach der deutschen Übersetzung: Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung. Mir wurde gezeigt, dass sie hervorgerufen wird durch den Rat des treuen Zeugen an Laodicea. Alle, die ihn annehmen, werden motiviert, ihren Grundsätzen noch treuer zu sein und die reine Wahrheit zu verbreiten. Aber manche werden dieses eindeutige Zeugnis nicht dulden. Sie werden sich dagegen auflehnen. Dadurch wird die Sichtung unter den Gläubigen ausgelöst. Nun, interessanterweise, als Schwester White nach der Bedeutung der Sichtung fragt, wird ihr nicht die Bedeutung erklärt, sondern es wird ihr erklärt, wie diese Sichtung ausgelöst wird. Und es heißt hier, dass die Sichtung hervorgerufen wird durch den Rat des treuen Zeugen an Laodicea. Und wer ist das? Es ist Jesus Christus. Welchen Rat hat er der Gemeinde in Laodicea gegeben? Er gab den Rat, dass sie sich weiße Kleider kaufen sollen und Augensalbe und Gold, das im Feuer geläutert ist. Das war der Rat des treuen Zeugen an Laodicea. Nun, jeder, der dem nachkommt, also der sich die weißen Kleider annimmt von Jesus Christus, der nicht auf seine eigene Gerechtigkeit guckt, sondern sich demütigt vor Christus und sagt, sieh mein kaputtes Herz an und bitte gib mir deine Gerechtigkeit. Verleih mir das Kleid deiner Gerechtigkeit. Bitte vergib mir meine Sünden. Derjenige, der um Augensalbe bittet, also um den Heiligen Geist, der sagt, ich habe nicht die Kraft, in dieser Welt ein Zeuge für dich zu sein. Bitte sei du stark in meiner Schwachheit. Bitte gib mir deine Kraft von oben, dass du in mir wirkst. Diejenigen, deren Glaube geprüft wird, wie man Gold im Feuer prüft, diejenigen, die dieses im Feuer geläuterte Gold bekommen. Deren Glaube also in der Welt geprüft wird, die ihren Glauben verteidigen, die in schwere Situationen hineinkommen und die aus diesen schweren Situationen im Glauben wieder hervorkommen. Das sind die Menschen, die auf Christus ganz vertrauen, die ihr Leben ganz mit Christus verbunden haben. Und wenn sie ihr Leben leben, so wie es dort steht, wenn sie nicht auf ihre eigene Stärke gucken, sondern immer auf Christus fokussiert sind, wenn sie vorangehen im Glauben an Christus, dann wird das in der Gemeinde so aussehen bei vielen Menschen wie Extremismus. Das heißt, du bist zu extrem. Du bist ein Fundamentalist. Vielleicht sogar ein Fanatiker. Und das wird die Sichtung hervorrufen. Wenn Menschen so leben, wie die Bibel es beschreibt, wird die Sichtung in der Gemeinde stattfinden. Wir neigen ja immer dazu, uns anzupassen einander. Jemand ist nicht so ganz fest im Glaube, also gehe ich auch mit. Jemand ist wankelmütig, dann will ich auch nicht so fest sein. Wir haben keine richtige Meinung zu bestimmten Punkten, dann sind wir eben so. Aber wir müssen es schaffen, selbst die Dinge, die wir glauben, auch belegen zu können aus der Bibel. Nun, und wenn wir das können, dann müssen wir es auch umsetzen, wir müssen danach leben. Wenn wir das tun, dann wird es zu einer Sichtung in der Gemeinde führen. Viele werden als Fanatiker oder Extremisten abgestempelt, dabei folgen sie eigentlich nur Christus. In Johannes 4, Vers 34, da sagt Christus: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Nun, Christus lebte von jedem Wort Gottes. Und er sagt, das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und aus dieser Speise müssen wir auch täglich leben. Wir müssen nicht nur das Wort Gottes hören, sondern wir müssen es umsetzen, um daraus zu leben. Unser Glaube muss geläutert werden, muss geprüft werden. Wir müssen leben aus jedem Wort. Nicht nur das viele Wissen wird uns retten. Was uns retten wird, wird das Umsetzen dessen, was wir glauben. Das Vorangehen im Glauben, die Erfahrung im Glauben, die uns vorbereiten auf die allerletzten Tage dieser Welt. Wir müssen heute schon zeigen, dass wir so leben wollen und leben können. Unsere Taten müssen unseren Glauben beweisen. Wir lesen Matthäus 21, Vers 28 bis 31. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der beantwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach: Ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der Erste. Nun, wer tat den Willen des Vaters? Derjenige, der zwar sagte, ich tue es nicht, aber es doch tat. Derjenige, der nur gesagt hat, ja, ich mache es, aber es nicht tut, der tut nicht den Willen des Vaters. Es kommt also darauf an, was wir tun. Also setzen wir das auch um, was wir glauben. Setzen wir das auch um, was wir sagen. Sind wir Heuchler oder stehen wir wirklich zu unserem Glauben, auch in unserem alltäglichen Leben? Darauf kommt es an in den letzten Tagen. Wir lesen von Ellen White in Schatzkammer der Zeugnisse im Buch 2, auf Seite 24, Absatz 2. Bald wird Gottes Volk die Feuerprobe bestehen müssen. Und ein großer Teil derer, die jetzt den Schein der Echtheit und Wahrheit haben, werden sich als unedles Metall erweisen. Anstatt durch Widerstand, Bedrohung und Beschimpfung stärker und standhafter zu werden, treten sie feige auf die Seite der Gegner. Nun, schon heute müssen wir uns darauf vorbereiten, denn es wird die Zeit kommen, in der wir in unsere persönliche eigene Feuerprobe hineinkommen. Und eigentlich sollen diese Feuerproben dafür sorgen, dass unser Glaube stärker wird. Dass wir bereit werden, Christus zu begegnen. Aber oft führt es dazu, und es kann dazu führen, dass wenn wir nicht gefestigt sind im Wort Gottes, wenn unser Leben nicht mit Christus verbunden ist, dass sobald sowas auftaucht, sobald wir bedroht werden, vielleicht beschimpft werden, dass wir die Seite wechseln und uns auf die Seite der Welt oder auf die Seite Satan stellen und dann zu den Anklägern unserer eigenen Brüder werden. Es lohnt sich, heute diese Kämpfe zu kämpfen, den Glauben prüfen zu lassen im Feuer des Ofens oder im Feuer dieser Welt. Diese Feuerprobe soll zur Heiligung führen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen in den letzten Tagen für die Gemeinde Gottes. Wir gehen mal gemeinsam und lesen im großen Kampf auf Seite 609 den ersten Absatz. Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Indem sie sich mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, kommen sie dahin, die Dinge in nahezu dem gleichen Licht zu betrachten wie die Welt. Und wenn die Prüfung an sie herantritt, wählen sie die leichte, allseits beliebte Seite. Talentvolle Männer von ansprechendem Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre Kräfte ein, um Seelen zu täuschen und irre zu leiten und werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Nun, über welche Leute spricht es hier? Es sind Menschen, die einst mit uns gemeinsam gekämpft haben, um die dreifache Engelsbotschaft zu verbreiten, in diesen letzten Tagen. Aber viele von uns kennen die dreifache Engelsbotschaft. Aber wir haben nicht zugelassen, dass die Botschaft uns verändert. Wir sind nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden. Wir haben die Wahrheit gekannt und wir haben die Wahrheit verteidigt, aber wir haben die Wahrheit nicht gelebt. Und wenn wir das nicht tun, findet die Heiligung in uns nicht statt. Was dazu führt, dass wir am Ende in den letzten Tagen auf der Seite derer zu finden sind, die die Verleugner der Brüder werden. Die die größten und bittersten Feinde werden des echten Volkes Gottes. Weil wir die anderen dann als Fanatiker beschimpfen werden, wenn wir selber nicht diese Heiligung bekommen haben. Und es ist sehr, sehr traurig, was hier steht. Denn es spricht hier über talentvolle Männer, Männer von gutem Benehmen, Männer, die eigentlich zu denen wir hätten aufblicken können, die wir vielleicht sogar kennen, große Prediger, Evangelisten, Älteste in unserer Gemeinde. Sie kannten die Wahrheit, sie haben sie verkündigt, aber sie haben sie nicht gelebt. Und sie werden später zu den bittersten Feinden unserer Gemeinschaft. Wir lesen Amos 9, 8 bis 10. Siehe, die Augen Gottes des Herrn sind auf das sündige Königreich gerichtet, dass ich es vom Erdboden vertilge. Aber ich will das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen, spricht der Herr. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird. Und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Durchs Schwert sollen alle Sünder meines Volkes sterben, die sagen, kein Unglück wird uns erreichen, noch überfallen. Nun, es heißt hier, dass die Gemeinde Gottes, also das Haus Israel, durch die Heidenvölker gesichtet wird wie Getreide in einem Sieb. Also viele heidnische Dinge kommen in die Gemeinde hinein, viele neue Lehren. Und das wird die Gemeinde sichten, wie der Wind Spreu von Weizen trennt. Aber Gott verheißt hier auch, dass nicht ein Körnlein zur Erde fallen wird. Also nicht ein Mensch, der eine feste Verbindung mit Christus hat, der wirklich zu seinem Volk gehört, wird fallen. Sie werden selbst in diesem Sturm, der herannaht, der heraufzieht, werden sie bestehen. Lesen wir einmal in Christus kommt bald auf Seite 124, Absatz 7. Zu dieser Zeit werden die Oberflächlichen, die Konservativen, deren Einfluss den Fortschritt des Werkes Gottes ständig behindert hat, ihrem Glauben absagen. Nun, wer wird hier dem Glauben absagen? Es heißt hier die Oberflächlichen, die Konservativen. Nun, hier ist nicht gemeint, die den konservativen Glauben haben, also die alten Dinge konservieren, die alten Dinge bewahren, zum Beispiel die Wahrheiten aus der Zeit der Pioniere, sondern hier werden von den Oberflächlichen gesprochen, die Oberflächlichen, die oberflächlich konservativ sind, diejenigen, die alle unsere guten alten Lehren kennen, aber diese Dinge nicht verankert haben in ihrem Herzen und nicht danach leben, sondern dies nur oberflächlich sind. Und diejenigen werden dem Glauben absagen. Es ist interessant, welche Gruppen hier aus der Gemeinde herausgeführt werden. Die oberflächlichen Konservativen, diejenigen, die sich zwar zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber sie nicht gelebt haben. Und wir sehen noch mehr, wenn wir durch die Zitate gehen, in Zeugnisse 1 zum Beispiel, auf Seite 273 heißt es, alle, die sich von der Gemeinde zurückziehen wollen, werden Gelegenheit dazu finden. Etwas wird kommen, um jeden Einzelnen zu prüfen. Die große Zeit der Sichtung steht uns nahe bevor. Die Eifersüchtigen und Fehlerfinderischen werden ausgesichtet werden. Nun ist ein besonderes Wort, das hier übersetzt aus dem Englischen Fault Finders. Nun die Fehlerfinderischen, die Leute, die also die Fehler bei anderen suchen. Nun kennen wir solche Menschen, gehören wir vielleicht auch dazu. Suchen wir überall die Fehler in der Gemeinde und bei unseren Geschwistern, ohne uns selbst vielleicht auf Christus zu konzentrieren und Christus zu folgen und den anderen ein gutes Beispiel zu geben? Werden wir zum Ankläger unserer Brüder, was doch eigentlich der Teufel ist? Er klagt unsere Brüder an Tag und Nacht. Es kann sein, dass wir uns auf die gleiche Seite schlagen. Es kann sein, dass auch wir anfangen, die Fehler zu suchen bei den Geschwistern. Nun, natürlich finden wir Fehler in der Gemeinde, wenn wir danach suchen, und finden Fehler bei Geschwistern. Aber es geht nicht darum, nur die Fehler zu finden und Leute deswegen zu diskriminieren oder ihnen den Glauben abzusprechen. Es geht darum, auch diese Menschen aufzunehmen und diesen Menschen zu helfen, Christus zu finden. Das tun wir nicht dadurch, indem wir immer nur kritisieren. Das tun wir dadurch, indem wir das Richtige vorleben. Wenn wir das richtige Leben vorleben, dann wird das Leben, das wir führen, eine Anklage für all die Menschen sein, die Christus nicht folgen. Es sollen nicht unsere Worte sein. Wir sollen nicht danach suchen. Sondern der Geist Gottes wird durch unser gutes Beispiel, durch das Licht, das wir geben, anderen Menschen voller Liebe ins Herz sprechen und wird die Fehler aufzeigen, sodass sie die Fehler erkennen und verändern können. Wenn wir immer nur Fehler suchen und es den Menschen vorwerfen, werden wir die Herzen derer verhärten. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Das versucht der Teufel zu machen. So sollen wir nicht sein. Und vielleicht kennen wir solche Menschen, die Fehler suchen und nur darauf aus sind, in der Gemeinde Fehler zu finden. Nun, wir lesen im Dienst für Christus Seite 61, Absatz 3. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der jeder Mensch der Prüfung unterzogen wird. Dann wird in der Gemeinde die Schlacke vom Gold geschieden. Echte Verbundenheit mit Gott wird dann klar von Scheinfrömmigkeit zu unterscheiden sein. Manch ein Stern, den wir wegen seiner Helligkeit bewundert haben, wird in Finsternis versinken. Ganze Wolken von Spreu werden vom Wind dort verweht werden, wo wir heute nur vollen Weizen zu sehen meinen. Ist das nicht ein trauriges Bild? Da, wo wir heute glauben, da ist voller Weizen, da ist überall Geistesfrucht hervorgekommen, da werden ganze Wolken von Spreu verweht werden. Nun, wir alle müssen in diese Prüfung hinein. Wir alle werden dieser großen Prüfung unterzogen. Unser Glaube wird geprüft werden. Sind wir mit Christus verbunden oder geben wir das nur vor? Kennt Christus unseren Namen oder behaupten wir nur, wir haben eine Beziehung mit Christus? Jeder Mensch wird geprüft werden. Und traurigerweise heißt es hier in diesem Zitat, dass einige Menschen geben wird, die wir heute bewundern wegen ihrer Helligkeit. Aber sie werden in Finsternis versinken. Warum? Weil sie nicht gelebt haben, was sie geglaubt haben. Wir wollen nicht dazugehören. Wollen wir davor bewahrt sein, unseren Glauben nicht auch umzusetzen? Lasst uns gerade in diesen letzten Tagen das leben, was wir glauben. Und Gott ist gnädig und gerecht und er hilft uns durch diese Zeit der Prüfung hindurch. Im 1. Korinther 10, Vers 12 und 13, da schreibt Paulus: Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Nun, Gott ist gerecht. Er weiß, dass unsere Herzen vorbereitet werden müssen. Und Christus möchte unsere Herzen verändern. Und deswegen kommen wir auch in die Trübsal hinein. Deswegen werden auch wir in Versuchung hineinkommen. Deswegen werden auch wir angegriffen werden in unserem Glauben. Aber warum? Damit unser Glauben geprüft wird. Aber Gott lässt nicht zu, dass die Versuchung, der wir begegnen, größer ist, als wir sie ertragen können. Gott ist gerecht. Und er weiß, wie viel du tragen kannst. Er weiß, wie viel ich tragen kann. Und mehr lässt Gott nicht zu. Damit wir bewährt werden, damit unser Glaube geläutert wird wie reines Gold. Ein Zeichen für die Gemeinde Laodicea. In Für die Gemeinde geschrieben, Buch 2, Seite 390, lesen wir: Dann mag es so aussehen, als ginge es mit der Gemeinde Jesu zu Ende. Aber das wird nicht geschehen. Können wir uns das vorstellen? Die Sichtung ist so heftig, dass wir glauben, die Gemeinde Jesus ist abgefallen. Die Gemeinde ist Babylon. Alles ist kaputt. Wir haben sämtliche Irrlehren in der Gemeinde, die wir eigentlich nur aus dem Heidentum kennen. Und viele werden verzweifeln, gucken und denken, was ist mit meiner Gemeinde passiert? Ist meine Gemeinde noch die Gemeinde Gottes? Oder ist meine Gemeinde gefallen? Sind wir auch schon Babylon? Nun, Ellen White sagt, die Gemeinde wird nicht fallen. Es wird so aussehen, als wenn die Gemeinde fällt, aber sie wird nicht fallen. Und das ist tröstlich für uns, das zu wissen. Wir wissen, dass in der Gemeinde die Sichtung hervorkommen wird, also müssen Irrlehren hineinkommen. Und wir sehen diese Irrlehren in der Gemeinde. Aber die Gemeinde wird nicht fallen. Wir lesen in Selected Messages, Buch 3, Seite 393, In der deutschen Übersetzung heißt es, Satan wird in Zusammenarbeit mit seinen Engeln und mit bösen Menschen jede Anstrengung unternehmen, um den Sieg zu erringen und wird scheinbar erfolgreich sein. Aber aus diesem Konflikt werden Wahrheit und Gerechtigkeit siegreich hervorgehen. Wer einer Lüge geglaubt hat, wird scheitern, denn die Tage des Abfallens werden ein Ende finden. Nun, es wird so aussehen, als wenn der Teufel gewinnt. Und wenn wir in die Gemeinden hineingucken, was wir da heute alles sehen, was für kuriose Lehren sich im Adventismus breit gemacht hat, was für falsche Doktrinen, Paulus sagt ja sogar Lehren von Dämonen, Einzug gefunden haben in unsere Gemeinde, dann möchten wir manchmal daran verzweifeln. Es wird so aussehen, als wenn der Satan gewinnt. Aber er wird nicht gewinnen. Aus diesem Kampf, aus dieser großen Sichtung, werden am Ende Wahrheit und Gerechtigkeit siegreich hervorgehen. Wir lesen in Selected Messages, Buch 2, Seite 17. Neue und fremdartige Dinge werden ständig auftreten, um Gottes Volk in falsche Erregung, religiöse Erweckung und sonderbare Entwicklung zu führen. Nun, immer wieder kommen neue Dinge in die Gemeinde. Das passiert auch heute. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Viele falsche Dinge werden in die Gemeinde hineinkommen, spricht Ellen White hier. Sie sagt, neue falsche Erregung, religiöse Erweckung, sonderbare Entwicklung werden kommen. Nun, das kommt in unsere Gemeinde, wir sehen das heute. Dinge sind in der Gemeinde, haben dort Fuß gefasst, die wir früher nicht kannten. Neuartige Musik wurde gespielt. Neue Gebetsformen wurden hervorgebracht. Es kam teilweise zu kuriosen, selbst Tänze werden aufgeführt in der Gemeinde. Dinge, die wir von früher nicht kannten. Neuartige Dinge sind hineingekommen, die nicht in die Gemeinde gehören. Und es ist schlimm, was passiert ist. Wir lesen in Für die Gemeinde geschrieben, im zweiten Buch, Seite 37, in manchen Gemeinden werden alle Hemmungen fallen und die Gottesdienste werden geprägt sein von fanatischem Geschrei, primitiver Musik und ekstatischen Bewegungen. Selbst sonst vernünftige Menschen werden so durcheinander sein, dass sie zu keiner sachgerechten Entscheidung mehr fähig sind. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Nun, hier in der deutschen Übersetzung, um das Lesen, klingt das schon ziemlich extrem. In den Gemeinden werden die Hemmungen fallen. Die Gottesdienste werden geprägt sein von fanatischem Geschrei, primitiver Musik, ekstatischen Bewegungen. Und wenn wir ins Englische hineingucken, in den eigentlichen Text, wenn wir es genau übersetzen, dann steht da, dass die Gottesdienste geprägt sein werden von Shouting, also von Rufen, von Drums, also Trommeln, von Music, Musik und Dancing, also Tanz. Im Original Englischen steht hier nicht fanatisches Geschrei, primitive Musik und ekstatische Bewegung. Im Original Englischen steht hier von Rufen, von Trommeln, von Musik und von Tanz. Diese Dinge werden in die Gemeinde hineinkommen. Und das führt dazu, dass sogar sonst vernünftige Menschen, schreibt sie, nicht in der Lage sein werden, sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Erleben wir sowas schon in unseren Gemeinden? Gibt es dort schon Trommeln, neuartige Musik? Wird da schon getanzt? Wird da schon gerufen? Also in der deutschen Übersetzung heißt hier fanatisches Geschrei. Im Englischen steht, schaut, sie haben gerufen. Nun, erleben wir sowas schon in unseren Gemeinden, dass die Gottesdienste keine ordentliche Form mehr haben, nicht mehr in Ordnung sind. Gott ist ein Gott der Ordnung. Es ist schon ein Durcheinander geworden, unsere Gottesdienste. Nun, uns wurde geschrieben, uns wurde prophezeit, dass das kommen wird am Ende der Zeit. Und hier und da können wir schon erkennen. In vielen Gemeinden auf der Welt, aber auch in den Adventgemeinden hat es bereits Einzug gefunden. Und es muss ja auch so kommen. Es muss da sein, damit sich die Spreu vom Weizen trennt, die große Sichtung. Auf der nächsten Seite, also im Buch für die Gemeinde geschrieben, Buch Nummer 2, Seite 38, lesen wir, der Herr hat mir den Auftrag gegeben, klar zu sagen, dass bei solchen Veranstaltungen Dämonen in Menschengestalt anwesend sind, die nur das eine Ziel haben, aufrichtig suchende Menschen sollen verwirrt und durch die Verdrehung der Wahrheit in die Irre geführt werden. Nun, was soll Ellen White klar sagen? Sie soll klar sagen, dass wenn wir solche Veranstaltungen machen, dass dort Dämonen in Menschengestalt anwesend sind. Das müssen wir uns mal vorstellen. Dort steht ein Mensch neben uns in der Reihe, aber der ist eigentlich ein Dämon. Und warum kann der da sein? Weil das kein Gottesdienst zu Gottes Ehren ist, sondern ein Gottesdienst zu Ehren dieser Welt, zu Ehren des Teufels. Deswegen können die Dämonen anwesend sein. Und sie sagt, es wird passieren in den letzten Tagen, dass wir so etwas erleben. Wir müssen darauf achten, dass unsere Gemeinden sauber bleiben, dass unsere Gemeinden rein sind, dass wir solche Dinge nicht zulassen in unseren Gemeinden, denn sonst fühlen sich auch die Dämonen bei uns wohl. Wir lesen im Alten Testament Amos Kapitel 5, Vers 23. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Und schon im Alten Testament gab es das, dass hier Gottesdienste veranstaltet wurden, die keine echten Gottesdienste waren. Und weil die Gottesdienste nicht in echter göttlicher Ordnung gehalten worden sind und weil das Volk Gottes nicht so lebte, wie das Volk Gottes leben sollte, sondern er selbstgerecht war und er einen aufgesetzten Gottesdienst hielt, deswegen wollte Gott es nicht hören. Er hatte keinen Gefallen an den Liedern, keinen Gefallen an dem Harfenspiel. Und sowas kann bei uns auch passieren, wenn unsere Gottesdienste keine echten Gottesdienste mehr sind, wenn sie mehr zur Selbstbeweihräucherung dienen, als Gottes Lob zu verkünden. Dann mag auch Gott unsere Gottesdienste nicht mehr hören. Nun im 2. Timotheus, da schreibt Paulus im Kapitel 4, Vers 3 und 4, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu Fabeln kehren. Und Paulus spricht hier von einer Zeit, in der es so sein wird, dass die Menschen die richtige, echte, heilsame Lehre nicht mehr vertragen. Sie wollen sie nicht mehr hören. Sie werden sich also ihre eigene Form der Lehre machen. Sie werden ihr eigenes Lehrgerüst aufbauen. Und wie wird es sein? Naja, es wird so sein, wonach ihnen die Ohren jucken. Also das, was sie gerne hören wollen. Also wenn sie sich Lehrer suchen, also Prediger, Älteste, Pastoren, Evangelisten, die eben genau das verkündigen. Also sie werden eine neue Lehre, einen neuen Gottesdienst, eine neue Ordnung einführen, weil ihnen die Ohren danach jucken. Nun, dieses Zitat hier von Paulus hat mich dazu gebracht, im Alten Testament etwas zu suchen und zu finden, wo es schon einmal so war, wo eine eigene Form des Gottesdienstes, also ein falscher Gott sozusagen, aufgebaut wurde von Menschen aus etwas, was mit ihren Ohren zu tun hatte. Und wir kennen die Geschichte. Wir kennen die Geschichte im Alten Testament, nämlich die Geschichte vom goldenen Kalb. Wie haben sie das gebaut damals? Wir lesen gemeinsam im 2. Buch Mose, Kapitel 32, Verse 3 bis 6. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Nun, hier wird von einem falschen Gottesdienst gesprochen. Hier wird ein falsches Gottesbild gemacht. Woraus wird dieses falsche Gottesbild gemacht? Aus den Dingen, an denen ihnen die Ohren jucken. Hauen ihren Ohrring. Ihre Ohrringe werden gesammelt und aus diesen Ohrringen wird nun ein neues, ein falsches Gottesbild erstellt. Und das wird angebetet. Und was sagen sie zu diesem Gottesbild? Das ist Gott, der uns aus Ägypten heraufgeführt hat. Nun, sie behaupten, das ist der Schöpfergott. Sie glauben wirklich, dass Gott so ist. Aber sie haben ihren Gott nach ihren Ohren gemacht. Und was hat das Volk gemacht? Nun, war es ein Gottesdienst, was sie da feierten? Es heißt hier, sie setzten sich nieder, um zu essen und trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Das war kein Gottesdienst. Es war Selbstbeweihräucherung. Es ging um das, was ihnen Freude macht, nicht um den Dienst an Gott. Nun, so etwas, davon hat Christus geschrieben in Matthäus 24, von diesem Essen, Trinken und sich selbst belustigen. Wir lesen mal Matthäus 24, Vers 37 bis 39. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Also auch hier wird dieses Zitat angewendet. Sie aßen und tranken. Und hier heißt es, sie verheirateten sich oder sie belustigten sich. Nun, sie aßen und tranken. Es ging hier mehr um ihr eigenes Wohl. Alles wie immer. So war es vor der Sintflut. Und dann kam die Sintflut, Ende der Gnadenzeit. Die Tür der Arche wurde geschlossen. Und dann kam das Gericht. Und am Ende der Zeiten, wenn Christus wiederkommt, wird es genauso sein. Die Menschen aßen und tranken. Die Menschen, die eigentlich gerufen sind, gerettet zu werden. Die Menschen, die gerufen sind, zur Gemeinde Jesu zu gehören. Sie belustigten sich selbst. Und das war ihr Gottesdienst. Es soll in unseren Gemeinden nicht so aussehen. Lasst uns dafür kämpfen, dass unsere Gemeinden sauber sind davor. Dass es keine Selbstbeweihräucherung wird, wenn wir zusammenkommen, um Gottesdienst zu halten. Wir lesen in Markus 8, Vers 38. Wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Nun, wenn wir uns heute schämen, Christus zu folgen, mit Wort und Tat, dann kann Christus nicht für uns im Gericht eintreten. Wir müssen heute zeigen, wir müssen heute sagen und wir müssen zeigen durch unsere Taten, dass wir zu Christus gehören. Und das ganz besonders, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, wenn wir unsere Gottesdienste halten. Denn wir sind doch Gottes Volk und das muss die Welt erkennen. Es geht nicht darum, weltliche Dinge in der Gemeinde zu präsentieren. Es geht darum, Gottes Wahrheit darzustellen. Wir wollen noch einmal ins Lukas-Evangelium gehen und dort Kapitel 21, 34 bis 36 lesen. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Nun, was ist der Tipp Jesu hier? Was ist sein Rat? Was sollen wir tun? Nun, er sagt, wir sollen alle Zeit darum bitten, dass wir gewürdigt werden. Das heißt, was wird uns helfen, in den letzten Tagen standhaft zu sein und nicht von den Sorgen dieser Welt umhergeworfen zu werden? Es ist das Gebet, die Beziehung, das Zusammenkommen mit Jesus Christus. Wir sind ein Volk des Gebetes. Wir müssen diese Beziehung mit Christus haben. Das wird uns am Ende davor retten, nicht zu fallen. Es wird uns nicht retten, dass wir alle unsere Lehren kennen. Das ist gut, dass wir tiefes Verständnis von der Bibel haben und das brauchen wir. Aber was wird uns retten? Die Beziehung zu Christus. Es ist auch sein Geist, der uns das Wort erklärt. Das Wort auswendig zu kennen, hilft uns nicht. Das Wort zu verstehen, wird uns helfen. Wie verstehen wir das Wort? Durch die Beziehung zu Christus, in dem sein Geist unser Lehrer ist. Nun, in Markus 10, Vers 26 und 27, hier wird im Vorhinein gesprochen von der Geschichte des reichen Jünglings. Und der reiche Jüngling, nun, er geht nun hinweg. Christus hatte gesagt, er soll alles verkaufen, was er hat, es den Armen geben und er wird einen Schatz im Himmel bekommen dafür. Nun, der reiche Jüngling wurde traurig und ging weg. Die Jünger blickten dem reichen Jüngling nach und sie sind entsetzt. Denn der reiche Jüngling war doch so ein guter Mensch. Kann selbst er nicht bestehen? Nun, was sagt Christus? Es heißt hier in Markus 10, Vers 26 und 27, sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Nun, wer kann überhaupt gerettet werden, wenn nicht mal dieser hervorragende, reiche Jüngling gerettet werden konnte? Nun, bei den Menschen ist es unmöglich. Wir können uns nicht selbst retten. Wie werden wir gerettet? Durch Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Also Gott muss unser Retter sein. Nicht ich kann mein Herz verändern, aber Gott kann mein Herz verändern. Nicht ich kann täglich für mich sorgen, aber Gott kann es tun. Ich muss mein ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Ich muss ihn bitten, mein Herz zu verändern. Ich muss ihn bitten, mich in sein Reich zu retten. Ich muss ihn bitten, mir die weißen Kleider zu geben, meine Sünden zu vergeben. All das muss Gott für mich tun. Bei mir sind diese Dinge unmöglich. Ich kann mich nicht retten. Bei Gott ist nichts unmöglich. Haben wir diese feste Beziehung zu Christus in den letzten Tagen? Lasst uns darum bitten, lasst uns darum kämpfen, diese Zeit zu haben mit Christus. Denn diese Zeit wird einst unser Leben bedeuten. Wir lesen in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und getrennt von Christus können wir nichts tun, heißt es hier. Und er vergleicht es mit einem Weinstock und den Reben. Und ist es nicht etwas Besonderes, dass wenn man eine Weintraube pflückt von einem von einem Weinstock, dass diese Weintraube nicht weiter reift. Wir kennen es vielleicht von Äpfeln und Tomaten, wenn wir sie pflücken und wenn wir sie zu Hause in einen Obstkorb legen, dass sie nach und nach weiter reifen. Nun, bei Weintrauben trifft das nicht zu. Wenn man eine Weintraube vom Weinstock pflückt, stellt sie sofort den Reifeprozess ein. Und Christus vergleicht uns mit Weintrauben. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wenn man uns wegnimmt von Christus, stoppt unsere Reife sofort. Das heißt, wenn wir reifen wollen im Glauben, wenn wir vorbereitet werden sollen auf die Wiederkunft Christi, dann müssen wir eine Beziehung mit ihm haben. Wir müssen an ihm hängen. Wir müssen täglich Zeit mit ihm verbringen. Dann werden wir vorbereitet durch diese Zeit auf seine Wiederkunft. In Matthäus 11, Vers 28 und 29 heißt es: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wie werden wir Ruhe finden? Indem wir zu Christus kommen. Er sagt, kommt zu mir alle. Alle, die wir mühselig beladen sind, die wir unser tägliches Leben mit uns tragen. Wir sollen zu ihm kommen und dort werden wir Ruhe finden. Dort werden wir Friede finden. Und dort müssen wir nicht sagen, kann ich überhaupt gerettet werden? Sondern wir können sagen, Christus, in deiner Hand werde ich gerettet. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du auf mich aufpasst. Und vielleicht ist es auch dein Wunsch. Und vielleicht möchtest auch du sagen, Christus, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte mein Herz heute vorbereiten lassen, damit ich in dieser Zeit der Sichtung, die in der Gemeinde herrscht, bestehen kann. Damit ich nicht falle. Damit ich nicht aus der Gemeinde ausscheide. Und damit ich nicht mit dieser Welt untergehe. Wenn es dein Wunsch ist, dein Herz Christus zu geben, dann möchte ich dich einladen, dass wir jetzt zusammen darum beten und den Herrn bitten, uns als seine Kinder anzunehmen. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gemeinsam in deinem Wort studieren dürfen und dass wir sehen können, was die Zukunft bringt. Und Herr, wenn wir sehen, dass deine Gemeinde gesichtet wird und dass es darin drunter und drüber geht, so möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir standhaft bleiben, dass wir nicht fallen durch die Irrlehren, die hineinkommen, dass wir unseren Glauben nicht verlieren, Herr. Lieber Vater, bitte hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir täglich die Zeit mit dir suchen. Und bitte, Herr, bereite du unsere Herzen vor, damit wir bestehen können in den letzten Tagen und damit wir auf deine Wiederkunft vorbereitet sind und uns freuen können, dich von Angesicht zu sehen. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Und vielen Dank, dass wir gemeinsam studieren konnten und dass wir gemeinsam dieses wichtige Thema behandeln konnten. Es war erst der Anfang von unserer ganzen Serie, das Finale, die letzten Tage dieser Erde. Nun, wir werden noch viele Schritte gehen, da ist noch einiges zu erforschen, was auf uns zukommt. Und ich möchte euch herzlich einladen, dass ihr auch da dabei seid, dass wir gemeinsam diese spannenden und wirklich wichtigen Themen studieren. Gottes Segen euch.